Sex und Freundschaft. Fragen und Antworten der Philosophie. Ein Podcast der TU Dresden mit dem Philosophieprofessor Markus Tiedemann und der Wissenschaftsjournalistin Katrin Tuminski. Nur wenig auf dieser Welt interessiert die Menschen mehr als Liebe, Sex und auch Freundschaft. Selbst Geld, Status, Reichtum und auch Schönheit sind oft nur Mittel zum Zweck für den Erfolg bei der Partnerwahl oder für die Befriedigung sexueller Bedürfnisse, für das Gewinnen von Freunden oder auch um eine Familie zu gründen. Doch gibt es wahre Liebe und wahre Freundschaft überhaupt? Wie wird Sex bewertet und praktiziert? Welche Denkmodelle prägen unsere Vorstellungen von Lust? Seit Jahrtausenden beschäftigen sich auch Philosophen mit diesen Fragen. Von der Antike bis zur Gegenwart, von Aristoteles und Platon bis Simone de Beauvoir und auch Erich Fromm, sie alle haben nach Antworten gesucht und auch welche gefunden. Herzlich willkommen bei der 6. Folge unseres Podcasts Liebe, Sex und Freundschaft, Fragen und Antworten der Philosophie. Ich begrüße wieder, und darüber bin ich heute sehr glücklich, Markus Tiedemann hier im Studio. Er ist Professor für Philosophie und Didaktik an der TU Dresden und er wird heute einen riesigen Sprung von der Antike in die Neuzeit wagen. Unser Thema ist nämlich Sinn und reife Liebe, die Konzepte von Viktor Emil Frankl und Erich Fromm. Hallo Markus.
Hallo Katrin.
Schön, dass du wieder da bist. Ihr erinnert euch, in den letzten Folgen ging es um Platons Ideal der Liebe, um Aristoteles Freundschaft und auch wichtige Anmerkungen zu der in der Antike üblichen Knabenliebe. Heute springen wir in das 20. Jahrhundert, also ganz, ganz weit in die Moderne und fragen, was der relativ unbekannte Viktor Emil Frankl zum Thema Liebe gesagt hat, sowie auch Erich Fromm. Erich Fromm ist mit der Kunst des Liebens bekannt geworden, während sich Frankl vor allem mit dem Sinn und Liebe auseinandersetzte. Hier möchte ich gleich mal ansetzen und nachfragen, Markus, Viktor Emil Frankl ist relativ unbekannt. Um wen geht's hier eigentlich? Wer ist das? Über wen reden wir?
Oh, vielen Dank für deine Frage. Es ist nämlich unheimlich schade, dass weniger Menschen Viktor Emil Frankl kennen. Er ist eine unheimlich beeindruckende Persönlichkeit, sowohl als Theoretiker als auch als Mensch. Vielleicht ganz kurz, Viktor Emil Frankl verdanken wir die, je nachdem, wie man sagen will, dritte oder vierte Schule der Wiener Psychoanalytik. Also fast jeder kennt die Triebtheorie nach Freud, dann noch den Minderwertigkeitskomplex nach Adler. Dann kommt,
werden wir hier auch alles noch ausführlich besprechen.
Ja, wir versuchen es, C.G. Jung, die Archetypenlehre, aber die Logotherapie von Frankl kennen nicht so viele, obwohl sie meines Erachtens sehr überzeugend ist.
Habe ich noch nie gehört, Logotherapie.
Ja, da steckt natürlich auch wieder Logos, Sinn und Ratio noch mit drin. Aber vielleicht kurz zur Person, weil sie so beeindruckend ist, dass das hier nicht unerwähnt bleiben darf. Also Frankl hat als Psychoanalytiker zunächst in der Suizidprävention gearbeitet in Wien, ist dann als jüdischer Mitbürger den Repressalien der Zeit zum Opfer gefallen. Er hat seine erste Frau Tilly Grosser 1941 geheiratet. Das wissen wir deswegen so genau, weil sie das letzte jüdische Ehepaar waren, dem die Nazis noch die standesamtliche Hochzeit erlaubt haben.
Und er hat 41 noch geheiratet und er ist dann nicht schon geflüchtet oder so?
Ja, er ist unter anderem deswegen nicht geflüchtet, weil seine Eltern der Fürsorge bedurften. Und deswegen sind er und seine Frau in Wien geblieben.
Er hat also moralisch gehandelt.
Ja, das müsste man im Einzelnen ausdiskutieren, welche Kriterien hier für moralisch handeln. Zumindest hat er sehr liebevoll gedacht und fürsorglich gehandelt. Fakt ist, die Familie hat ab 42 einen furchtbaren Leidensweg erlebt. Sie sind zusammen nach Theresienstadt deportiert worden. Frankl hat dort seinen Vater sterben sehen. Dann anschließend seine Mutter ist in Auschwitz ermordet worden, seine Frau Tilly ist in Bergen-Belsen ermordet worden und er selbst ist nach Auschwitz gekommen und später in Dachau, in dem Außenlager von Dachau befreit worden, schwer an Fleckenfieber erkrankt.
Okay.
Er hat sich die Erlebnisse dann von der Seele geschrieben in einem Buch, das heißt Ein Psychologe erlebt Auschwitz, ist nachher umbenannt worden.
Das klingt ja schon fast nach ein bisschen Humor, wie er das, den Titel gewählt hat.
Ja, also fest steht, dass man hat es dann nachher noch ein bisschen umgenannt. Der englische Titel lautet Man's Search for Meaning.
Okay.
Ist nach den Aussagen der Library of Congress eines der wichtigsten Bücher überhaupt des 20. Jahrhunderts gewesen. Ist also auch im amerikanischen Bereich sehr, sehr bekannt geworden. Und vielleicht ein letztes zum Zuschauen, wie beeindruckend dieser Mann ist. Also zunächst einmal geht es darum, unter den grauenvollsten Bedingungen gleichwohl Sinn und damit Hoffnung und Kraft zu generieren. Und weiterhin geht es darum, der Wahrheit verhaftet zu sein, weswegen er sich zum Beispiel leidenschaftlich gegen die Kollektivschuld These ausgesprochen hat. Und es gibt diese Anekdote.
Das ist wiederum sehr spannend, das würde Historiker jetzt sehr interessieren.
Ja, nur diese eine Anekdote, wo er als massives Opfer des Nationalsozialismus sich gegen die Kollektivschuld ausgesprochen hat und ein ehemaliger SS-Offizier kommt zu ihm und sagt, wie können Sie das? Woher nehmen Sie diese moralische Kraft? Und er antwortet darauf, naja, Sie können das ja auch nicht. Sie würden ja pro domo sprechen. Aber ich bin der ehemalige Häftling 119104. Und ich kann es. Und weil ich es kann, muss ich es. Das ist übrigens eine Kurzzusammenfassung der kantischen Ethik. Also mit diesem Mann haben wir es zu tun und seiner Lehre, die da Logotherapie heißt.
Das ist jetzt nicht das Thema, doch ich wage mir trotzdem noch mal eine Nachfrage. Was ist an der Kollektivschuld ethisch so verwerflich? Also es ist ja ziemlich hin und her diskutiert worden. Die Kollektivschuld war ja ein Phänomen, was eigentlich bis heute immer noch diskutiert wird. Was ist daran falsch? Beziehungsweise wie ist die Argumentation von Frankl?
Also Frankls Argumentation würde sagen, dass es erstmal empirisch nicht überzeugend ist. Wenn es eine Kollektivschuld wäre, dann wäre wirklich jeder kollektiv schuldig. Und so eine These würde ja schon falsifiziert werden, wenn wir ein einziges Beispiel finden, das nicht schuldig ist.
Okay, das ist eindeutig.
Und das Zweite ist, dass hier ein etwas am Werk ist, was man mit Adorno negative Dialektik nennen könnte. Nämlich, dass man den Fehler, die Grausamkeit, die man eigentlich zum Vorwurf macht, selbst durch die Hintertür wieder hereinholt. Denn wie sollte denn diese Kollektivschuld aussehen? Sollte es ein deutsches Nazi-Gen geben? Also, dass man sozusagen als Deutscher schon als Nazi geboren wird, das wäre ja Rassismus. Und genau diesen Rassismus findet man ja verwerflich und führt ihn jetzt durch die Hintertür wieder ein. Das würde Frankl sagen und deswegen lehnt er das ab.
Spannend, spannend. Ich werde das jetzt nicht weiter vertiefen. Wir konzentrieren uns ein bisschen um das Lieben bei Frankl. Du hast ja gesagt, er war trotz dieser schlimmen Erlebnisse noch imstande, Sinn zu empfinden, über Sinn nachzudenken, Sinn auch in seine Konzepte aufzunehmen. Magst du vielleicht mal skizzieren, welche Dimensionen unterscheidet er im Menschsein und wie gliedert sich der Sinn da ein?
Okay, also Frankl als Psychoanalytiker sagt, der Mensch ist sehr, sehr komplex. Will man aber holzschnittartig vorgehen, dann gibt es in ihm drei Dimensionen. Wir haben eine physische Dimension, das ist unsere leibliche Dimension.
Die kennen wir alle.
Genau, dann haben wir eine psychische Dimension, das ist sozusagen unser unmittelbares soziales Erleben und fühlen, aber wir haben auch da etwas, was er nennt eine nuetische Dimension, also Nous, Geist, Sinn. Und da steckt jetzt seine Grundthese drin. Das Schlimmste aller Leiden, das der Mensch leiden kann, ist Sinnlosigkeit. Was wir nie ertragen können, ist die Vorstellung, dass unser Leben, Handeln und Wirken gänzlich sinnbefreit wäre. Das ist das Schlimmste aller Leiden, weswegen der größte und stärkste aller Möglichkeiten zum Trost darin besteht, Sinn zu generieren. Wenn ich also zum Beispiel Opfer unerträglicher Ungerechtigkeit werde, wenn ich große körperliche Leiden ertragen muss, dann kann ich das nicht ändern. Aber ich kann die Art und Weise ändern, wie ich es ertrage und auf mich nehme. Und da kann ich zum Beispiel Vorbild sein und daraus Sinn generieren.
Wie kommt er zu der Aussage, dass er sagt, andere würden ja was anderes sagen? Wie kommt er zu der Aussage, dass diese Sinnlosigkeit das Schlimmste ist?
Ja, ich würde eher so umgehen, dass er genau fragt, was meint ihr denn? Zum Beispiel, wenn Aristoteles sagt, das Höchste ist das Glück, dann würde er nicht widersprechen und würde sagen, theoretisch ist Glück das höchste Gut, wenn wir vollkommen glücklich sind, sind wir mit allem zufrieden. Aber wie erreichen wir denn Glück? Man kann Glück, wie wir alle wissen, weder kaufen noch herstellen, noch tauschen, noch bestellen, noch ähnliches.
Alle wollen es und alle suchen nach Rezepten.
Genau, und in unserer Gesellschaft übrigens mit einem kapitalistischen Verblendungszusammenhang würde er eben sagen, indem wir blind konsumieren, wir versuchen nämlich Glück zu kaufen. Was der Mensch aber eigentlich will...
Wir lassen uns einreden, dass wir Glück kaufen können.
Ja, guter Einwand. Aber was wir eigentlich wollen, ist ein Grund, um glücklich zu sein. Also etwas zu finden, er nennt dann den Begriff der Selbsttranszendenz, das wichtiger ist als wir selbst. Also wir wollen uns in den Dienst einer Sache oder einer Person stellen, die wir wichtiger finden als uns selbst. Und wenn uns das widerfährt, wenn wir uns also quasi selbst vergessen, werden wir glücklich. Das ist der entscheidende Effekt. Und das ist die entscheidende Einsicht der Logotherapie. Darf ich ein Beispiel geben?
Ja, ich muss es gerade nur noch mal genießen, das hört sich so schön an.
Ich habe vor vielen Jahren mit Schülerinnen ein Theaterstück über Ehrenmorde gemacht. Und am Vorabend der Aufführung sagte eine Schülerin zu mir, ließ so die Füße vom Bühnenband baumeln, sagte, wenn ich jetzt erfahren würde, dass ich nur noch 24 Stunden zu leben hätte, würde ich trotzdem morgen zur Aufführung kommen.
Oh, das hat sie gesagt.
Das hat sie gesagt. Das hat mich unheimlich berührt. Ich meine, junge Menschen sagen viel und mit einer Wucht und so, aber hat mich unheimlich berührt, weil genau das ist es. Sie fand das Projekt so wichtig, dass sie sich in den Dienst dieses Projektes stellen wollte und es erfüllte sie, weil es über sie hinaus zeigte, also ihr Selbsttranszendenz ermöglichte.
Ich will noch mal kurz Selbsttranszendenz. Kannst du vielleicht noch mal sagen, was bedeutet das genau?
Also alles dasjenige ist selbsttranszendent, was über uns hinaus weist, was also unabhängig von uns existiert und an dem wir partizipieren können, indem wir als Dienstleistung, als Fürsorge, als verstärkendes Element tätig sind. Wunderbares Beispiel, wenn Menschen sterben in allen Kulturen dieser Erde und man fragt sie, was bedauerst du am meisten? Dann sagen sie, ich hätte lieber mehr Zeit mit meinen Kindern verbracht. Sagen fast alle.
Oh.
Kaum jemand sagt, oh, ich hätte mir so gern noch einen Mercedes-Benz gekauft oder irgendwie so, weil das ist eben alles Maya, das ist Rauch und Schall. Und das Erstaunliche ist, auch wenn man Menschen fragt, wann warst du glücklich in deinem Leben? Sagen alle, als meine Kinder klein waren. Wenn man jetzt aber schaut, was ist das für eine Zeit? Das ist eine höchst anstrengende Zeit.
Ich wollte gerade sagen, meine Freundinnen sagen das gerade nicht.
Ja, aber sie jammern vielleicht auch, weil es einfach dazugehört. In unserer Kultur übrigens auch ein Teil des kapitalistischen Verblendungszusammenhangs ist. Wenn jemand sagt, oh, ich bin so gern zu Hause, ich verbringe so gern Zeit mit meinen Kindern, ich vermisse die Arbeit gar nicht, dann ist uns schon längst beigebracht worden, die Nase zu rümpfen und sagen, dann nimmst du ja gar nicht am Produktionsprozess teil. Also das ist ja im Endeffekt schon marktwirtschaftliche Kategorie. Das ist schon kapitalistische Verblendung. Worauf ich hinaus will, ist, in dieser Zeit, in der man wenig schläft, in der man mehrheitlich für ein anderes Wesen da ist, scheinen wir selbst Transzendenz zu generieren. Und in der Erinnerung sagen wir ja, Mensch, da war ich am glücklichsten.
Spannend. Toll. Okay, also Selbsttranszendenz ist sozusagen... etwas, was über uns hinausgeht. Ich möchte jetzt nochmal darauf kommen, was hat das jetzt alles mit Liebe zu tun? Also wir können glücklich werden, wenn es sich nur um uns geht. Welche Rolle spielt die Liebe da ganz konkret?
Sie ist eine der drei Wege, um Sinn zu generieren. Sinn können wir generieren durch intensive Erfahrung, Alpenüberquerung.
Klingt gut.
Klingt gut, hast du ja gerade gemacht. Oder durch intensive Arbeit. Arbeit kann auch intellektuell sein. Also ich bin überzeugter Anhänger einer politischen Bewegung und ich stelle mich in Dienst dieser Bewegung, weil ich glaube, wirklich etwas Gutes produzieren zu können. Das kann sehr viel Sinn für mich machen und deswegen mich glücklich machen. Aber ich kann mich auch in den liebenden Dienst einer Person stellen. Also Wohlwollen im aristotelischen Sinne. Ich möchte, dass das Gegenüber wächst, gedeiht, stark wird. Und das ist sogar wichtiger als mein eigenes Wohlergehen. Wenn das so weit geht, dann kann das Selbsttranszendenz bedeuten.
Und das gilt dann nicht nur zu der Liebe zu Kindern, sondern auch zur Liebe zwischen Partnern.
Ja. Wenn es zur gänzlichen Selbstaufgabe gehen würde, dann hätte es wieder was Negatives, würde Fromm sagen. Frankl wahrscheinlich auch.
Kommen wir auch gleich dazu.
Genau. Aber wenn es sozusagen das eigene und die Befriedigung der eigenen Bedürfnisse erst einmal zurückstellt, dann kann das der Weg zum Glück sein. Und genau das ist das Gegenteil von dem, was die kapitalistische Verblendungsindustrie uns einreden will.
Ja, die sagt uns immer, wir sollen uns ganz vorne hinstellen.
Exakt.
Ich will noch mal ganz, ganz lang den Bogen greifen. In unserer ersten Folge hast du gesagt, es gibt drei große Definitionen der Liebe. Eine davon hängt mit Habsucht zusammen. Aber da würde jetzt ja der Frankl überhaupt nicht hineinpassen, weil er sagt ja eigentlich das Gegenteil. Also es hat überhaupt nichts mit Habsucht zu tun, sondern eher mit Zurücknahme, mit Selbsttranszendenz.
Ja, Frankl gehört in die Kategorie Wohlwollen. Wahre Liebe ist Wohlwollen. Ich will dem anderen Gutes und engagiere mich auch in dem Sinne.
Ja, im Dienst an einer Sache oder in der Liebe erfüllt der Mensch sich selbst. Das sind die wunderschönen Worte, die der Philosoph Frankl einmal geschrieben hat. Jetzt möchte ich nochmal zu Erich Fromm kommen. Du hast es ja schon mehrmals angedeutet. Erich Fromm ist, man könnte es salopp formuliert sagen, er gehört zu dem Star der Liebesinterpreten, ist durch seine Kunst des Liebens sehr bekannt geworden und wird auch heute noch zahlreich zitiert und von vielen Autoren aufgegriffen. Markus, das Phänomen Erich Fromm, sag uns mal ganz kurz, wer ist Erich Fromm und warum spielt er so eine große Rolle?
Warum er eine so große Rolle spielt, ist schwierig zu beurteilen. In jedem Fall ist er ebenso wie Frankl auch eine faszinierende Persönlichkeit und ein sehr erfolgreicher Theoretiker. Er ist auch Generationsgenosse von Frankl. Und jemand, der im Laufe seines Lebens mehrfach sich diszipliniert hat und die Perspektive gewechselt hat. Also Fromm wird in eine orthodoxe jüdische gutbürgerliche Familie geboren, überlegt lange Zeit Rabbiner zu werden, nimmt auch Talmudunterricht. Dann heiratete er allerdings und seine Frau, die Psychoanalytikerin ist, Frieda Reichmann, führt ihn auch in die Psychoanalyse ein. Sie beide hängen noch so ein bisschen auch dem praktizierten Judentum an, ein bisschen sind im Zionismus auch aktiv, kritisieren das aber zunehmend und verwerfen es dann in Gänze zugunsten einer anderen Idee, nämlich des Marxismus, der sehr, sehr prägend auf Fromm wirkt.
Vom orthodoxen Judentum zum Marxismus, das ist auch ein interessanter Schritt.
Das ist ein großer Sprung, aber eben einer in intensiven Diskussionen erarbeiteter Schritt. Kombiniert mit der Psychoanalyse, also seine Frau hat ihn doch so sehr geprägt, dass er sich dann bei Hans Sachs selbst ausbilden lässt.
Er schien wirklich beeindruckt zu sein.
Er war sehr beeindruckt, obwohl sie sich getrennt haben. Dann allerdings im Guten, im wechselseitiger Wertschätzung haben sie sich getrennt. Und Fromm ist dann an die Frankfurter Schule gegangen, von Horker und Adorno gerufen, um dort die sozialpsychologische Abteilung zu leiten. Ein Glücksfall für ihn, denn Horkheimer hatte wohl wissend, dass der Nationalsozialismus aufzog, die Migration des Instituts ja erst in die Schweiz und dann in die USA vorbereitet und davon konnte Fromm profitieren, ist mitgegangen.
Sehr, sehr weitblickend.
Ja, vor Ort hat es dann aber den nächsten Perspektivwechsel bei Fromm gegeben. Er war nicht zufrieden mit der, wie er es meinte, einseitigen, auch sehr stark von Adorno geprägten Ausrichtung des Instituts und hat sich dann getrennt, hat seine eigene akademische Karriere vorangetrieben, ist amerikanischer Staatsbürger geworden, aber kritischer amerikanischer Staatsbürger, war zum Beispiel in der Friedensbewegung nach dem Krieg aktiv und ist von der CIA überwacht worden.
Das hört sich an wie ein wahnsinniger Film.
Ja, das ist auch ein spannender Film. Aber er hat dann unter anderem eben sehr, sehr erfolgreich publiziert. Die Kunst des Liebens, Haben und Sein, also viele Bücher, die auch die Zeitgenossen geprägt haben.
Zentraler Begriff von Fromm ist der einer reifen Persönlichkeit oder eines reifen Charakters, beziehungsweise die reife Liebe. Was meint Fromm damit?
Oha, das sind Ergebnisse eines großen Konzeptes, das er hat. Vielleicht können wir anfangen mit dem Urschmerz.
Ja.
Also der Urschmerz ist die Erfahrung, die Fromm vielleicht mit leichten Anlehnungen an Adler, der ja auch von den Minderwertigkeitskomplexen und Ähnlichem spricht, konstruiert. Und der Urschmerz entsteht durch die Trennung aus dem Mutterleib. Wir kommen aus der Symbiose und sind plötzlich in unserer Individualität gefangen. Wir sind nur ich und können dieses Ich weder verlassen noch erweitern und sind konfrontiert mit einer immensen Welt und müssen leider feststellen, dass das Ich sehr klein, begrenzt und teilweise hilflos ist, während die Welt unbegrenzt, gigantisch und ja auch bedrohlich sein kann. So, und daraus generiert jetzt Angst. Adler würde vielleicht sagen Minderwertigkeit oder das Gefühl der Minderwertigkeit. Und das kann jetzt auf zwei Arten kompensiert werden. Die eine ist negativ und die andere ist produktiv, positiv. Die negative Art wäre, ich entwickle einen unreifen Charakter, einen Charakter, den Fromm den sadomasochistischen Charakter nennt.
Ich will jetzt noch mal ganz kurz dich unterbrechen. Wenn wir können, kann man das gleichsetzen so ein bisschen, wenn man sich in die Perspektive eines Kindes oder uns als Kindes hineinversetzt und dann die große Welt sieht, von der wir noch gar nichts verstehen und wir müssen diese Brücke überwinden von dieser Kindheit in diese große Welt? Kann man das so sagen?
Das wäre ein gutes Beispiel. Ja. Oder Kinder auf einem Spielplatz. Kinder, die sich behütet fühlen, entfernen sich immer weiter von den Eltern. Kindern, die sich nicht behütet fühlen, bleiben klammernd an ihnen, weil die Welt einfach zu groß und erschlagen ist. Es trifft aber uns alle. Wir erleben ja immer wieder, dass wir uns hilflos fühlen, dass wir die Welt nicht kontrollieren können, nach unseren Vorstellungen in Gänze gestalten, dass wir ihr teilweise hilflos ausgeliefert sind. So, und das Gefühl, damit müssen wir eben umgehen. Das lässt sich ja nicht ändern, dieses Verhältnis von Ich und Welt. Ergo müssen wir entweder die Angst kompensieren, dann sind wir wieder bei dem sadomasochistischen Charakter. Entweder wähle ich die masochistische Variante, mache mich noch kleiner als ich bin, um als Teil einer Bewegung des Großen, der Volksgemeinschaft, der Religionsgemeinschaft oder sowas wie Stärke und Größe zu spüren, mich sicher zu fühlen. Oder aber...
Klingt ja sehr spannend.
Ja, oder aber ich wähle den sadistischen Weg und werde zum Beispiel der Haustyrann. Ich bin eigentlich eine ganz kleine Leuchte, aber zu Hause mache ich den Teil der Welt noch...
Tabula rasa.
Genau, mache ich die Familie noch kleiner, als sie eigentlich ist, damit ich mich endlich mal stark fühlen kann. Und das Traurige darin ist, das sagt Fromm, die meisten von uns sind Sadomasochisten. Das heißt, typische Radfahrer nach oben bückeln und nach unten treten.
Okay, ja, ist ja keine gute Bilanz für
Nein,
uns.
Das ist keine gute Bilanz, aber es gibt die Möglichkeit, auch ein produktives Verhältnis zur Welt aufzubauen, ein positives Verhältnis, ein reifer Charakter zu werden. Und dafür gibt es zwei Wege. Der eine Weg ist Arbeit, sowohl intellektuell als auch physisch.
Also wie das auch Frankl sagt sozusagen?
Ja, da haben sie eine ganz starke Gemeinsamkeit, weswegen auch durchaus Frankl als Bodenbereiter auch für Fromm angesehen werden kann. Die Aussage wäre, naja, also ich habe Angst vor dem wilden, grausamen Fluss, aber ich weiß, wie man eine Brücke baut. Schon ist nicht mehr. Intellektuelle Arbeit, ich habe Angst vor der fremden Kultur. Na gut, aber ich kann eine Sprache lernen. Und wenn ich die Sprache lerne, ist es vielleicht eine liebenswerte Kultur. Und Liebe, wenn ich das noch hinzufügen kann, ist der zweite Weg, am leichtesten zu verstehen, wenn wir wieder das Bild des Kleinkindes nehmen. Die Welt ist groß und gefährlich, aber ein Teil der Welt.
Die ist ganz toll.
Mama und Papa, die lieben mich, die tragen mich sich die ganze Zeit mit mir herum. Die stecken mich nicht in irgendein Zimmer, damit ich die Nacht durchschreie. Das ist das Dümmste, was Menschen je eingeredet worden ist. Völlig falsch, das zu machen. Sondern die sind liebevoll, fürsorglich, auf die kann ich mich verlassen.
Nonstop. Die sind immer da.
Ja. Ja, sie geben mir Urvertrauen. Und deswegen fange ich an, einen Teil dieser Welt zu lieben, nämlich Mama und Papa liebe ich. Ich will, dass diese Welt existiert und ich entwickle ein positives Verhältnis. Letzter Satz, der reife Charakter ist jemand, der sich keine Illusionen macht. Ich und Welt sind voneinander getrennt, aber ich kann in ein produktives, liebendes Verhältnis zur Welt treten.
Das klingt toll.
Ist es auch.
Du hast aber, ich weiß nicht, ob du es jetzt hier gesagt hast, in deinem Buch hast du es auf alle Fälle geschrieben, dass Fromm allerdings auch immer im Zusammenhang mit seiner Gesellschaftskritik zu sehen sein muss. Was ist denn deine Kritik an der Gesellschaft?
Gut, das ist die klassisch-marxistische Gesellschaftskritik, die wir eben auch bei Frankl in Teil schon hatten. Also zum Beispiel dieser Begriff der Arbeit, den ich eben verwendet habe, wird im Kapitalismus natürlich ganz anders gewendet. Dort ist Arbeit erstens als einzige Möglichkeit, wird sie dargestellt, Selbstachtung zu generieren. Wer nicht am Produktionsprozess teilnimmt, ist nichts wert. Ist natürlich eine Lüge, aber eine gesellschaftlich extrem wirkungsmächtige Lüge. Und der Prozess selbst, das wird natürlich nicht kommuniziert, ist oft gänzlich sinnentleert, würde Frankl sagen, und Fromm stimmt zu. Nämlich in der Regel produzieren wir in sinnlosen Prozessen Güter, die keinen Wert haben, damit wir sie in Massen konsumieren, obwohl wir sie nicht brauchen. Und das ist sozusagen ein völlig sinnentleerter Prozess, eine völlig sinnentleerte Form von Arbeit, während Fromm sagen würde,
es ist traurig, aber es ist so, ja.
Ja, positive Arbeit heißt, die Welt in einem produktiven Sinne zu gestalten. Medikamente gegen schlimme Krankheiten, Sprachen lernen, damit wir besser kommunizieren oder.
Ich glaube, da könnte man nochmal eine extra Podcast-Reihe machen zur Sinnhaftigkeit von Arbeit und welche Arbeit wie sinnhaft ist. Das setzt sich ja fort, diese Kritik an Massenproduktion, sicherlich auch jetzt hier in unserer digitalen Gesellschaft, aber das ist doch mal ein ganz anderes, riesiges Thema. Spannend. Aber er sagt ja auch, nicht nur die Arbeit hat sich verändert durch dieses Paradigma, sondern auch die Liebe hat sich verändert.
In jedem Fall. Also die Liebe ist zur Selbstbespiegelung verkommen, beziehungsweise ist selbst dem Mechanismus des Marktes unterworfen worden. Das beste Beispiel sind ja diese ganzen Dating-Apps, wo ein Marktwert steigt, weil man so und so viele Likes bekommt. Das heißt, man ist nicht nur verführt, Waren zu konsumieren, der Schritt ist noch einen Schritt weiter gegangen.
Sich selbst als Ware zu generieren.
Exakt. Man generiert sich selbst, man reduziert sich zur Ware. Fromm würde sagen, das ist Gewalt am Selbst. Genau das ist Masochismus. Ich entwerte mich ja total, indem ich mich auf den Markt schmeiße. Nur ein Beispiel. Früher war es ein Akt des Vertrauens, für den ich mich qualifizieren musste, wenn ich von gewissen Personen zum Beispiel intime Fotos sehen sollte.
Ja.
Da musste ich mich erstmal für qualifizieren. Heute werden die in einem fanatischen Marktrausch Fremden Millionen angeboten.
Ich war auch geschockt, als ich das erste Mal mitbekommen habe. Also nicht, dass ich solche Fotos bekomme, aber ich habe zwei Brüder, die haben mir das erzählt.
Ja, und ist bei Jugendlichen ein Riesenproblem.
Ja. Wahnsinn. Aber nochmal, um zu Fromm zurückzukommen, welche auch er spricht ja von verschiedenen Arten von Liebe. Also die Liebe, das ist eine Gesellschaftskritik, verkommt zur Selbstbespiegelung. Und er selber spricht von verschiedenen Arten von Liebe. Hangeln wir uns jetzt da nochmal lang, damit wir durchkommen. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Welche Arten von Liebe unterscheiden?
Okay, es gibt auch da wieder wahnsinnig viele Arten und ich pick mal zwei raus. Nämlich die Mutter- und die Vaterliebe. Das ist deswegen so schön, weil wir sie auch mal bei Aristoteles schon hatten. Können wir da vielleicht mal drauf eingehen. Also, Mutter- und Vaterliebe unterscheiden sich durch einen definitorischen Satz. Die Mutterliebe ist charakterisiert durch die Aussage, ich liebe dich, weil du bist. Du musst nichts weiter tun, du musst nur existieren, damit ich dich liebe. Die Vaterliebe ist charakterisiert durch die Aussage, ich liebe dich, sofern du dich so und so verhältst. Ist also an Bedingungen geknüpft.
Das deckt sich ja so ein bisschen, hatten wir ja vorhin schon. Das hatten wir ja schon mal in einer Folge, mit den Aussagen von Aristoteles, einmal die selbstlose Mutterliebe und dann sozusagen die Freundschaft.
Ja, da taucht es wieder auf. Ja. Das zieht sich oft durch die Kulturgeschichte und Fromm macht das übrigens nicht nur an Mutter und Vater als Person deutlich, sondern auch an der Religionsgeschichte. Also in sehr elementaren Naturreligionen gibt es den großen Geist, die große Mutter, die liebt alles und jedes, weil es da ist. Dann kommen insbesondere die monotheistischen Religionen, die abrahaminischen, da taucht plötzlich die Vaterliebe auf. Ich liebe dich, sofern du dich an meine Gebote hältst. Und wenn du das nicht tust, ertränke ich dich zum Beispiel in der Sintflut.
Oh, das ist sehr gemein.
Ja, ja. So, darf ich noch eine Anmerkung dazu machen?
Unbedingt, ja.
Also ich würde nicht als liebender Vater nochmal massiv dafür aussprechen wollen.
Ja, da wollte ich nämlich gerade reingehen.
Sehr gerne.
Nochmal. Ja, weil ich wollte gerade sagen, es gehen bestimmt jetzt ganz viel auf die Barrikaden. Also ich selbst, muss ich sagen, habe erst zum Vatertag Väter interviewt, wie sie ihre Vaterschaft wahrnehmen. Und sie haben über diese selbstlose Liebe gesprochen. Und das haben mehrere Väter getan. Das ist für sie das Besondere ist, sozusagen diese bedingungslose Liebe der Kinder zu erfahren, beziehungsweise Liebe bedingungslos zu geben. Also würde ich hier mal ein bisschen reingrätschen und sagen, das ist, kann nicht stimmen.
Doch, ich verteidige es. Es stimmt meines Erachtens sogar sehr,
okay.
Aber man muss Fromm richtig verstehen. Er spricht hier, wenn er Vater- und Mutterliebe sagt, von Phänomenen oder Archetypen. Er spricht nicht von Geschlechterrollen. Also ein liebender Vater kann Mutterliebe schenken. Das ist dann einfach die Bezeichnung für die Art, die Liebe, die er da schenkt. Fromm würde nicht behaupten, dass ein Vater diese Liebe nicht geben kann, ein biologischer Vater, ein sozialer Vater oder so. Das ist alles möglich, aber es existieren diese beiden Archetypen von Liebe. Das heißt einmal die Liebe, die an Bedingungen geknüpft ist und einmal die absolute bedingungslose Liebe. Und wenn wir jetzt ganz fair sind, dann wollen wir mal sagen, so diese ganz bedingungslose Liebe ist auch nicht oder nur sehr schwer zu denken. Jeder würde spontan sagen, ich liebe meine Kinder bedingungslos. Und dann wäre die Frage, naja gut, was wäre es, wenn die Massenmörder werden würden? Würdest du sie dann auch bedingungslos
lieben? Okay, das ist ein Argument, nochmal drüber nachzudenken. Das stimmt. Ich wollte gerade sagen, wie geht das zusammen, wenn wir die zwei Stereotype haben? Wie würde das zusammenpassen, dass wir auf der einen Seite das Stereotyp der bedingungslosen Liebe plus der bedingungsvollen Liebe, das kann ja eigentlich gar nicht vereint werden, aber okay, das ist natürlich ein Beispiel, wo man vielleicht nochmal nachdenkt.
Genau.
Spannend, okay, habe ich noch so gar nicht gesehen. Aber wir wollen nochmal zur Mutterliebe kommen, das ist ja ein großer Archetyp, den Fromm auch bedient. Was hat bei Fromm die Mutterliebe oder übersetzen wir es die Elternliebe mit der Fähigkeit zu tun, einen Partner zu lieben?
Sie ist die Grundvoraussetzung, überhaupt produktiv zu lieben. Also der schöne Begriff des Urvertrauens. Das Urvertrauen wird geschenkt durch diesen Archetyp der Mutterliebe, die sowohl von Vater als auch von Mutter geschenkt werden kann. Und das ist die spendende Kraft, die Symbiose zu verlassen. Das kennen wir, das Phänomen, dass Kinder, die sich fraglos geliebt fühlen, die gehen selbstlos in die Ferien, die rufen nur zweimal an, wenn überhaupt.
Dann ist alles in Ordnung.
Sie wissen ja, sie können sich darauf verlassen, während Kinder, die schlecht oder mangelhaft geliebt werden, oft um die Liebe der Eltern buhlen, also nicht die Kraft haben, die Symbiose zu verlassen. Das ist ein bekanntes Phänomen. So, und was daraus generiert, aus Urvertrauen, ist Selbstliebe. Oho, ein wichtiger Teil der Welt liebt mich. Na, offensichtlich bin ich ja ganz liebenswert. Ergo kann ich mich auch selbst lieben. Und bei Fromm ist die Selbstliebe die zentrale Voraussetzung, überhaupt produktiv zu lieben. Also damit auch produktive Partnerliebe zu führen.
Das klingt alles sehr plausibel. Aber umgekehrt muss ich jetzt mal fragen, das würde ja heißen, dass alle Kinder, die meinetwegen zerrüttetes Verhältnis mit ihren Eltern haben oder kein Urvertrauen in der Elternschaft erfahren haben oder Waisenkinder sind, oder vielleicht Kriegskinder oder so, denen wäre es ja dann alles gar nicht mehr möglich, eine selbstbestimmte Liebe zu führen.
Nein, eingeschränkt. Denen fällt es deutlich schwerer. Das Urvertrauen kann ja auch durch zum Beispiel selbstloses Geliebtwerden zu einem späteren Zeitpunkt wieder erwachsen. Aber wir wissen alle, wie schwer es ist, wenn Menschen emotional massiv verletzt wurden, wie lange es dauert, bis diese Wunden heilen. Deswegen ist es so eine große Gnade, wenn man als Kind das Glück hatte, selbstverständlich geliebt aufzuwachsen. Das heißt aber nicht, dass die anderen für alle Zeiten davon abgeschnitten sind.
Okay, okay. Vielleicht ein weiterer Punkt. Fromm unterscheidet sehr stark zwischen Verliebtsein und Liebe. Das wissen wir ja eigentlich alle. Verliebtsein ist nicht das gleiche wie Liebe und Verliebtsein ist der große Rausch des Anfangs und dann kommt die Liebe. Aber wo macht Fromm die Unterschiede zwischen Verliebtsein und Liebe aus?
Oh, also das bringt Spaß, einfach darüber zu reden. Also das Erste ist, Verliebtsein ist passiv, Lieben ist aktiv. Verliebtsein stößt mir zu. I'm falling in love. Während Liebe etwas aktiv ist, Liebe ist nämlich Arbeit nach Fromm. Und die zweite Unterscheidung ist, verliebt sein ist Wahnsinn zu zweit. Es ist nämlich die Illusion, dass der Unterschied zwischen mir und Welt aufgehoben ist, dass ich wieder Kugelmensch in die Symbiose mit jemandem eintreten kann, ist natürlich Unsinn.
Ja, das ist die schöne Vorstellung.
Das ist die schöne Vorstellung. Weswegen jetzt ganz wichtig ist, dass wenn die Phase des Verliebtseins endet, und die endet biologisch, na, nach 2-3 Monaten ist das in der Regel so, eine Evolutionsbiologin würde dir sagen, naja, nach 2-3 Fruchtbarkeitsphasen, Verliebte kopulieren sehr oft, das macht biologisch Sinn, ist sie zu Ende, dann sinkt der Hormonspiegel und jetzt muss Liebe als Arbeit beginnen, denn sonst geht man auseinander.
Liebe als Arbeit, das, ich weiß wahrscheinlich, was du sagen willst, aber trotzdem klingt das gleich wieder so ein bisschen nach protestantischer Arbeitsethik und überhaupt nicht nach Vergnügen. Liebe als Arbeit. Was will Fromm genau damit sagen? Wie sieht diese Arbeit aus, diese Arbeit an der Liebe?
Gut, also wir stellen uns wieder vor, unsere beiden Verliebten. Jetzt sinkt der Hormonspiegel. Und plötzlich sehe ich nicht mehr alles durch die rosarote Brille. Also Moni ist eine grandiose Liebhaberin, aber sie schnarcht. Und Max ist so einfühlsam, aber Mensch, kann er nicht einmal die Toilette putzen? Also so, jetzt geht's ja los.
Hat mich nie gestört, aber jetzt auf einmal.
Ja, ja, genau. So, und jetzt muss Arbeit beginnen. Und jetzt unterscheidet sich reife und unreife Liebe voneinander. Die Arbeit der unreifen Liebe ist destruktiv.
Genau, das ist der nächste Punkt. Wie sieht denn reife und unreife Liebe aus? Das sind die zwei großen Stichworte bei Fromm. Da will ich jetzt nochmal dezidiert nachfragen. Ja. Ja, die Arbeit bei der unreifen Liebe sieht destruktiv aus.
Die sieht destruktiv aus, weil sie sich entweder gegen das Selbst oder gegen den anderen richtet. Ihr Stichwort ist, ich liebe dich, weil ich dich brauche. Also unreife Liebe, bitte immer dran denken, ist Mariah Carey. Can't live if living is without you. Ich kann nicht ohne dich leben. Das ist nicht romantisch, das ist furchtbar. Das ist Erpressung. Wenn ich nicht ohne dich leben kann, also nicht der großen Welt ohne dich begegnen kann, du aber deine Probleme hast, dann muss ich entweder dich so umbiegen, bis du hin so bist, wie ich dich haben will. Also ich destruiere Teile von dir. Oder ich muss meine eigenen Bedürfnisse verleugnen und ordne mich unter. Das wäre das masochistische Prinzip. Wir können das aber auch mal positiv wenden.
Ich will noch mal ganz kurz, bevor du zum Positiven gehst, aber gerade, wir bleiben bei Mariah Carey. Oder war das nicht von der Houston?
Wahrscheinlich haben sie es beide getrellert. Ich gehe zu Mariah Carey.
Ach so, okay. Ich weiß es jetzt auch nicht ganz genau, aber das ist aber das, was gerade viele Teenager mit Liebe verbinden. Also diese Hingabe, dieses, ich bin bei dir, und aber ich kann auch nicht mehr ohne dich sein.
Ja, aber das ist eben dieser Wahnsinn zu zweit. Das ist die Ignoranz, dass es eine Trennung gibt. Also zum Beispiel der Satz, ich weiß, wie du dich fühlst, stimmt ja gar nicht. Ich hoffe zu wissen, wie du dich fühlst. Ich hoffe, das nachvollziehen zu können. Aber das sind deine Gefühle. Ich werde das nie wissen, verlässlich wissen, wie du dich fühlst. Und Verliebtsein ist die Illusion, dass diese Grenze aufgehoben sein würde. Und es wird dann problematisch. Es ist ja eine gegenläufige Bewegung zur Mutterliebe. Die Mutterliebe ermöglicht mir, die Symbiose zu verlassen. Und das Verliebtsein zieht mich zurück in eine Symbiose, die übrigens Illusion ist.
Aber wie sieht denn jetzt die reife Liebe aus?
Ja, also, die reife
alles
Liebe,
positiv.
Also die reife Liebe, Mariah Carey steht da und trellert Can't live if living is without you. Das ist unreife Liebe. Und reife Liebe wäre, du, ich kann wunderbar ohne dich leben. Ich kann sogar ohne dich glücklich sein, aber ich will es nicht. Ich halte dich für so wertvoll, so liebenswert. Ich weiß, dass du schnarchst. Ich weiß all dies und so weiter. Ich muss Arbeit investieren, weil ich dich für so wertvoll halte. Ich will große Teile meines Lebens mit dir verbringen. Ich muss es nicht. Ich kann mit in dieser Welt auch ohne dich glücklich sein. Aber du bist so wertvoll, dass ich diese Arbeit investieren will. Das ist das Konzept der reifen Liebe und des reifen Charakters.
Das heißt, es heißt also, ich kann selbstbestimmt sein und sagen, ich komme in dieser Welt klar, das klappt alles. Ich brauche dich nicht unbedingt. Ich will dich aber brauchen, um das jetzt mal so zu sagen. Aber wäre zum Beispiel auch die Aussage, wenn ich sagen würde, ich komme schon klar, ganz salopp formuliert, aber mit dir ist einfach viel, viel schöner. Wäre das reif oder unreif?
Das wäre, glaube ich, noch sehr akzeptabel für reife Liebe. Wichtig ist, du hattest eben gesagt, ich will dich brauchen. Das ist, glaube ich, ein Fehler.
Okay.
Ich brauche dich nicht. Ich will dich.
Ja.
So. Und ich will unsere Gemeinsamkeit, ich wertschätze dich und was weiß ich. Kann auch Begehren, Spaß, kann alles mit dabei sein, aber ich bin nicht auf dich angewiesen. Und wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, das Geschenk dieser Liebe ist ja auch viel größer. Da holt mich nicht jemand, weil er mich unbedingt braucht und weil er sonst die Welt untergeht, sondern...
Es ist ja eigentlich auch egoistisch, wenn man nur bei jemandem ist, weil man ihn selbst braucht.
Ja. Das ist ja das Destruktive in der unproduktiven Liebe.
Und was sagt Fromm, kann man, also ich entnehme dir, dass auf alle Fälle die reife Liebe das viel, viel bessere ist. deswegen kann man wahrscheinlich vor allen Dingen mit der reifen Liebe glücklich werden. Kann man auch mit unreifer Liebe glücklich werden? Oder wäre erste Frage und dann wäre meine letzte Frage noch, können auch junge Menschen, die wenig Erfahrung haben, können auch die reife Liebe empfinden oder praktizieren?
Also bei der ersten Frage bin ich sehr skeptisch. Man kann der Illusion des Glücks einhergehen, aber in letzter Instanz hat man sich nur vor der Welt versteckt und seine Angst vor der Welt nicht überwunden und das kompensiert man in so einem sadomasochistischen Beziehungsverhältnis. Die Mehrheit aller Beziehungen sind so. Und das Zweite ist, können junge Menschen das auch? Na, selbstverständlich können sie das. Es ist sicherlich schwerer, in einem gewissen Alter schon einen reifen Charakter entwickelt zu haben, aber vielleicht habe ich das Glück, mit Urvertrauen ausgestattet zu sein. Vielleicht habe ich das Glück, sehr früh ein produktives Verhältnis zur Welt entwickelt zu haben. Ich brauche das Gegenüber nicht. Ich will's und ich wertschätze es. Und ich empfinde Wohlwollen, aber keine Abhängigkeit. Dann können das auch junge Menschen.
Das klingt wie die absolute schöne Formel für Liebe. Markus, herzlichen Dank für diese interessante Entdeckung. Frankl kannte ich bis jetzt überhaupt noch nicht. Erich Fromm ist mir Asche auf mein Haupt nur am Rande begegnet. Jetzt konnte ich endlich mal richtig eintauchen. Das war unser erster Ausflug in die Neuzeit des 20. Jahrhunderts. Beim nächsten Mal gehen wir zur Evolutionsbiologie und sprechen über empirische Sexual- und Paarforschung. Vielen Dank. Es war toll.
Ich danke dir. War spannend.
Das war unser erster Ausflug in die Neuzeit des 20. Jahrhunderts. Beim nächsten Mal gehen wir zur Evolutionsbiologie und sprechen über empirische Sexual- und Paarforschung. Das war's jetzt erstmal für heute. Ich bin Katrin Tominski. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns wieder auf euch. Tschüssi.
Tschüss.
Das war unser Podcast Liebe, Sex und Freundschaft. Fragen und Antworten der Philosophie. Mit Markus Tiedemann und Katrin Tominski. Musik Sven Germeroth. Technik Birgit Nockenberg. Und schaltet auch das nächste Mal gern wieder ein.